Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo, ich bin Leonie, ich bin 19 Jahre alt und Game Changer bei Tumuni. Und heute geht es darum, wie lebt es sich mit einem psychisch erkrankten Elternteil? Bin hier heute mit Colleen.
Ja, hi. Ich bin Colleen, grüßt euch. Ich bin Psychologin und darf heute mit Leonie ein bisschen darüber sprechen und vielleicht so ein bisschen langweilige Fakten einstreuen. Leonie, spannende Sachen aus ihrem Alltag erzählt.
Ich hoffe es. Ich gebe mein Bestes.
Leonie, warum machst du die Folge heute? Was ist dein Bezug zu dem Thema?
Also meine Mutter ist selber mit Depressionen erkrankt. Das ist ja auch eine Krankheit, die wir eigentlich nicht los. Sie ist zum Glück schon seit vielen Jahren nicht ausgebrochen, die Depression bei ihr. Aber prägend war so die Zeit während meiner Grundschule, Anfang weiterführender Schule. Obwohl ich würde eher Grundschulzeit mich darauf beziehen, weil ich glaube danach war es nicht mehr so präsent. Aber in der Grundschulzeit kann ich mich so am meisten dran erinnern, weil meine Eltern sind unter anderem auch geschieden. Also nicht deswegen natürlich. Ich kann mich oft daran erinnern, dass ich habe dann irgendwie abends im Bett gelegen und war dann so, ja, aber warum ist denn die Mama jetzt nicht da? Und dann hatte ich hatte immer so ein Bild von ihr. Da hat sie so Fußballohrringe an, das weiß ich noch. Und dann habe ich dieses Bild immer angeguckt, musste manchmal auch ein bisschen weinen. Ja, das war irgendwie so der prägendste Moment in dieser Zeit.
Das heißt, ihr wart zu dem Zeitpunkt nur zu zweit, du und deine Mom, oder?
Nee, also ich habe zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter dann in der Klinik war, habe ich dann bei meinem Papa und seiner Freundin gewohnt. Meine Schwester hat auch noch zu Hause gewohnt. Und wenn meine Mutter dann quasi da war, dann war ich immer abwechselnd eigentlich bei meiner Mutter, meiner Schwester oder meinem Papa, der Freundin und meiner Schwester. Okay. Also meine Schwester und ich sind dann so wochenweise immer umgezogen. Okay. Genau.
Aber das heißt, ihr hattet euch so ein bisschen als Team gegenseitig, du und deine Schwester?
Also schon. Ich würde sagen, das Verhältnis ist mit den Jahren enger geworden auf jeden Fall. Ich glaube, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter auch in der Klinik war, eher so in dem Alter, wo, also ich meine, sie ist 10,5 Jahre älter als ich.
Okay, das ist ein Abstand.
Ne? Das war dann schon so ein kleiner Abstand. Die hatte dann natürlich auch nicht Bock, immer mit ihrer kleinen Schwester rumzuspielen. Sie war auf jeden Fall sehr für mich da. Wir hatten auch das große Privileg, mein Papa hat meiner Schwester dann eine Vespa geschenkt, damit wir unsere Mutter immer besuchen konnten, weil die Klinik war ein bisschen außerhalb und da fuhr halt kein Bus hin. Dann konnte meine Schwester zum Beispiel nach der Schule dahin fahren oder hat mich dann von der Grundschule dann abgeholt und wir sind dann zusammen hingefahren. Also das war schon eine deutliche Erleichterung. Und es war dann auch so ein bisschen Zeit mit meiner Schwester auf dem Hin- und Rückweg.
Ich stelle mir das ein bisschen cool vor, wenn die große Schwester kommt in so einer Vespa und dann steigt man irgendwie hinten auf.
Das war auch immer cool. Also ich hatte dann auch so einen eigenen Helm. Also war ich schon sehr stolz drauf. Sie hat mich natürlich auch manchmal zur Schule gefahren und dann war ich die Coole, die dann vor der Schule rausgelassen wurde von der Vespa mit ihrer großen Schwester. Da war ich schon mächtig stolz. Ich habe auch von damals so ein Heft, wo ich manchmal so Gedanken reingeschrieben habe. Das hat mir auch irgendwie manchmal so geholfen. Es ist grammatikalisch total schlimm, auch die Buchstaben sind auch manchmal so umgedreht, aber ich habe da auch zum Beispiel ein Bild reingemalt mit mir und meiner Schwester auf diesem Roller halt. Ja, das gucke ich mir manchmal immer noch an.
Voll cool.
Auf jeden Fall süß.
Ja, finde ich ja mega. Ja. Aber du hast schon gesagt, das hat dir so ein bisschen auch geholfen bei der, bei der Verarbeitung damals.
Ja, das stimmt. Also ich war ja noch relativ jung, ich konnte es nicht so gut einordnen. Mhm. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich während der Grundschulzeit manchmal aus dem Unterricht rausgegangen bin, weil ich geweint habe. Okay. Einfach, weil ich daran gedacht habe, ja, irgendwie, meine Mama ist jetzt gerade nicht da. Warum ist das so? Und dann war ich vielleicht auch ein Stück weit überfordert. Mhm. Ich wurde auch sehr gut von meinem Papa und der Freundin aufgefangen, muss ich sagen. Also mehr von der Freundin von meinem Papa als von meinem Papa, weil der halt auch wegen der Arbeit oft dann nicht da war. Und sie war mehr so ein Freigeist. Die ist auch Grafikdesignerin.
Ah, cool.
Und wir hatten so Wachsmalstifte. Und dann kommt mein Papa eines Abends nach Hause und kriegt den Schock seines Lebens, weil wir haben die ganzen Fenster voll gemalt. Zum Glück ging alles ab. Das waren vor allem auch noch so alte Fenster. Also da war dann nochmal die Gefahr größer, dass das nicht alles abgeht. Aber so dieser kreative Aspekt, der hat mich dann auch irgendwie aus dem Alltag manchmal schon so rausgeholt. Also ich muss sagen, mir hat sehr geholfen zu malen. Ich male auch bis heute immer noch sehr gerne.
Cool.
Ich würde nicht sagen, dass ich gut malen kann.
Das ist egal. Gerne
aber das ist egal. Genau. Man kann so Musik anmachen, malen und solange mich keiner schört, bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Also das war schon sehr gut. Und ich war im Hort, also so quasi Nachmittagsbetreuung. Und die wussten natürlich auch alle Bescheid. Mhm. Die haben mir auch gut geholfen. Also ich kann mich noch an meinen Lieblingserzieher erinnern. Der hat mir dann immer vorgelesen und das fand ich total cool. Und der hat mir immer so Kinderkrimi-Geschichten vorgelesen. Und dann, oh, das habe ich gehasst. Aber im Nachhinein ist es so witzig. Er hat immer so eine Stelle dann so richtig laut vorgelesen und ich war jetzt voll erschrocken. Aber das war immer lustig. Ja, aber ich glaube, so die Punkte haben mir schon am meisten geholfen.
Ich finde es voll cool, dass dein Umfeld damit irgendwie auch so, also dich wirklich supportet hat. Ja. Sowohl der Erzieher, von dem du sprichst, aber eben auch dann die Freundin von deinem Vater zu dem Moment. Das ist ja so wichtig, ne? Weil irgendwie dein Leben geht ja weiter und du wirst ja nicht einfach irgendwie auf Halde gestellt, bis Mama dann wieder da ist, sondern irgendwie muss man ja auch was machen und dir auch schöne Momente bereiten.
Also das stimmt. Meine Mutter ist auch immer sehr offen damit umgegangen. Oh, also ich kenne auch viele in meinem Umfeld, wo auch psychische Erkrankungen in der Familie zum Beispiel vorkommen und die schweigen das unter den Tisch. Und ich finde, das ist halt eigentlich nicht so der Weg, wie man damit umgeht, weil ich glaube und davon bin ich auch sehr überzeugt, dass Reden schon hilft. Also wenn dich öffnest, mit jemandem redest, dann hilft dir das viel mehr, als wenn du in der Ecke sitzt und einfach alles in dich reinschweigst. Das mache ich auch manchmal so sauer, wenn dann Leute nicht darüber reden wollen und wo ich mir dann so denke, es ist doch kein Tabuthema, wo auch viele geschockt waren. Als ich noch kleiner war, da war meine Mutter auch in der geschlossenen, also wegen einer Fehldiagnose im Nachhinein, aber meine Schwester hat sie da besucht mit einer Freundin.
Ach, cool.
Und die Eltern von der Freundin hatten auch kein Problem damit.
Super.
Und meine Gute Mutter Eltern. Ist immer richtig offen damit umgegangen. Und ich glaube, es gab bestimmt viele Eltern, die total schockiert waren, dass einerseits meine Schwester und dann noch eine Freundin da waren. Aber ich muss sagen, warum? Das gehört alles zum Leben dazu. Und ich glaube, so früh wie möglich sollte man alle Eindrücke erleben und auch alles lernen können.
Ja, vor allen Dingen auch einordnen. Also ich bin voll der Fan. Also ich glaube, ich würde auch aus dem heiligen Kreis der PsychologInnen rausgeschmissenen Hochkämmerchen sagen, nee, man muss nicht über Dinge reden und fresst alles in euch rein. Ich glaube, dann werde ich mit Forken und mit Fackeln aus dem Dorf gejagt. Aber ich finde es voll toll, dass deine Mom das auch gemacht hat in deiner Umwelt. Weil ich sage halt immer auch, man kriegt es ja mit. Also Kinder sind ja nicht irgendwie blöd oder so oder beschränkt in ihrer Wahrnehmung. Ich glaube, die meisten Kinder schnackeln ja, dass irgendwas los ist. Weil also zum einen spätestens, wenn ein Elternteil in der Klinik ist.
Ja.
Also was erzählst du denn deinem Kind? Ja, Mama oder Papa gehen jetzt ohne dich auf eine coole Reise und machen was Spannendes und du bist blöd und bleibst zu Hause. Oder das Totschweigen, wie gesagt, man kriegt es ja mit, selbst die Kleinsten. Also klar, ich rede jetzt nicht von Säuglingsalter, aber ich sag mal so ab Kita-Alter, 4, 5, man merkt ja, dass irgendwas los ist. Man merkt auch, dass die Stimmung sich wahrscheinlich irgendwie ändert in der Familie, dass über Dinge geredet wird. Und ich denke immer, also mein Ansatz ist, redet mit euren Kindern.
Ja, klar.
Man muss einem Fünfjährigen jetzt nichts über Diagnosemanuale und Depressionen und Antidepressiva erzählen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie war, aber vielleicht kindgerecht sagen, Mama ist krank, Mama geht's gerade nicht so gut und deswegen geht sie jetzt an einen Ort, wo ihr jemand hilft, aber hey, ihr könnt zu Besuch kommen.
Ja.
Also das reicht doch, finde ich, oder?
Ich glaube, dass man sich ab einem gewissen Alter auch einfach vergleicht, dass man dann sieht, guck mal, die gehen gerade mit Mama und Papa Eis essen oder die gehen mit Mama Eis essen, in meinem Fall jetzt. Warum gehe ich gerade mit Papa Eis essen oder warum gehe ich mit nur meiner Schwester Eis essen? So.
Ja.
Und dann hinterfragt man das auch einfach so. Ja, die hat jetzt die Möglichkeit, mit ihrer Mutter Eis essen zu gehen, aber ich nicht. Warum? Und dann fällt es ja zwangsweise auf. Also wenn man darüber nicht kommuniziert, dann bleibt das Kind ja total im Ungewissen und das hilft dem Kind ja auch nicht weiter.
Ich finde vor allem echt gut, dass du so ein in Anführungszeichen banales Beispiel nimmst, weil es müssen ja nicht die großen Sachen sein, die keine Ahnung, oh, was liegen da für Tabletten auf dem Tisch oder was sind das für Briefe, die kommen. Ja. Genau, solche ganz banalen Kleinigkeiten, die jedes Kind, glaube ich, macht, die ja auch in anderen Situationen eine Rolle spielen. Trennungskinder oder wenn Elternteile versterben oder auch, was weiß ich, wenn irgendwas los ist.
Ja.
Ich glaube, das unterschätzt man ganz häufig, dass Kinder schon relativ früh anfangen, genau was du gesagt hast, dieses, da drüben ist es so und so, hier ist es aber anders. Was ist denn jetzt? Ne? Also warum ist es anders? Also Kinder sind ja clever, die fragen sich ja ganz viel, warum. Und eigentlich finde ich es da so fatal, wenn man das dann nicht beantwortet.
Also ich finde, es bringt halt keiner keiner Seite was. Also die Eltern haben ja die ganze Zeit das Gefühl, sie verschweigen irgendwas. Also wenn ich zum Beispiel ein Geheimnis von meiner besten Freundin habe, dann ist es ja auch furchtbar. Mhm. Also dann, okay, ich bin jetzt auch die Person, ich teile mich manchmal sehr gerne mit, das gebe ich auch zu. Aber dann hat man doch den Drang, das der Person zu erzählen. Und besonders seinen Kindern gegenüber will man ja auch nicht die anlügen.
Das ist auch ein Punkt, anlügen. Ja. Nochmal, ich finde ja, wenn Kinder merken, also erster Schritt ist, Kinder merken, dass was los ist. Dann wird sie nicht erzählt. Das ist ja schon was, was im Kopf auch eine Dissonanz auslöst von dem Kind. Weil zum Beispiel die sagen, ich merke doch, dass was anders ist, weil Mama zum Beispiel nicht da ist. Aber alle sagen mir, nein, nein, es ist alles gut, es ist alles normal. So, dann muss das Kind ja schon eine Entscheidung treffen. Glaube ich den Menschen, die ich lieb habe, zum Beispiel Papa, der sagt, alles ist gut, dann kann ich aber meiner eigenen Wahrnehmung nicht trauen. Oder glaube ich meiner Wahrnehmung, dann muss ich aber glauben, dass Papa mich anlügt. Also irgendein Tod muss das Kind in dem Moment sterben. Und ich sag mal, beide sind echt ungünstig für die spätere Entwicklung.
Ja, und es ist auch eine total falsche Vorbildsfunktion. Wenn dir das so vorgelebt wird, dass du alles totschweigst, dann machst du das ja wahrscheinlich im späteren Leben auch.
Klar, weil du ja denkst, es ist was Schlimmes.
Genau.
Also warum schweigt man? Weil es was Schlimmes ist, weil es Angst macht. Und ich finde, da sind wir ja beim nächsten Schritt, dann macht das ja auch Angst.
Ja.
Die Leute reden nicht darüber, warum Mama oder Papa weg sind. Also muss es was ganz, ganz Schlimmes sein. Dann kriegst du vielleicht mit, die sind in so einer Klinik. Es muss ein ganz, ganz schlimmer Ort sein, weil keiner redet darüber. Also ich glaube, man ist sich oft nicht bewusst. Man will das ja nicht aktiv. Man erzählt ja vielleicht keine Gruselgeschichten. Aber dadurch, dass man überhaupt nicht darüber redet, passiert das mit dem Gruseligsein automatisch, weil das Kind füllt ja die Lücken.
Ja.
Das haben wir ja alle als Kinder gemacht. Ja. Wir haben die Lücken immer gefüllt in Geschichten. Und je nachdem, wie fantasievoll man ist.
Ja, vor allem mit den ganzen Vorurteilen. Also wenn ich mir überlege, was zur Klinik alles sagen kannst, Klapse, ist ja jetzt, glaube ich, noch das geringste Übel, aber die Leute, die merken das ja. Mhm. Und wenn dann so Gerüchte aufkommen, die ist in der Klapse und so, dann ist es irgendwie noch schlimmer, als wenn du einfach die Wahrheit sagst, ja, meine Mutter ist in der Klinik, ihr geht's nicht so gut, aber ihr wird gerade geholfen. Und es ist viel besser, als wenn die Leute sich dann denken, oh, die ist in der Klapse, die hat jetzt eine Zwangsjacke an und die wird jetzt mit Medikamenten vollgestopft. Und dann entsteht so ein Bild, was absolut nicht der Wahrheit entspricht und was die Tatsachen auch total verdreht. Wo ich mir dann auch so denke, das bringt jetzt auch nicht.
Ja, und ich mache den Kreis wieder größer. Wenn du das dann hast und sagen wir mal in dieser Familie, die sagt, oh mein Gott, die sind der Klapse. Alles, was du gerade erzählt hast, sitzt in der Gummizelle. Und jetzt überleg mal, in dieser Familie erkrankt jemand. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann allein schon in die Klinik geht, wenn sie in einem Setting groß wird, wo es heißt, wenn du in die Klinik gehst, kommst du da nie wieder raus. Die rösten dein Gehirn. Dann hole ich mir ja keine Hilfe. Das heißt, das Einzige, was passieren wird, ist, dass die Person entweder zu spät oder gar nicht an das Hilfssystem angebunden wird und dann ihrer Krankheit einfach überlassen ist.
Ja.
Super.
Das ist auch... bringt voll viele voran. Ja, deswegen, ich bin, wie gesagt, der Meinung, einfach drüber zu reden.
Ja.
Ich habe meine Mutter auch zum Beispiel oft besucht.
Finde ich gut.
Was ich auch gut fand, da gab es auch so, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Tag der offenen Tür nennen würde, aber auf jeden Fall, als ich da war, gab es auch oft so Workshops. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe auch oft mit meiner Mutter so Armbänder gebastelt oder irgendwas anderes gemacht. Das war auch so eine schöne Anlage. War auch so ein Park noch dabei, konnte man dann auch ein bisschen spazieren gehen.
Schön.
Ja, und woran ich mich auch erinnern kann, meine Mutter hat mir auch immer Briefe geschrieben.
Ach, cool.
Also Postkarten eher, auch wenn das vielleicht von zu Hause 15 Minuten weg war. Aber das war irgendwie so eine süße Sache, wo ich mich noch dran erinnern kann.
Und ich finde das voll schön, weil ihr seht das jetzt nicht, weil es ein Podcast ist. Aber Leon strahlt bei diesen Erinnerungen, das ist voll schön. Also wir reden über eine Zeit, die, wo man jetzt vielleicht sagt, die vielleicht schwierig war und anstrengend und wo natürlich Dinge passiert sind. Und trotzdem kannst du darüber reden und hast schöne Erinnerungen an die Zeit. Das merkt man, wie gesagt, du strahlst so total. Und das ist doch super. Das ist so ein, natürlich ist es eine schwere Zeit. Das wollen wir ja gar nicht kleinreden. Und natürlich macht einem das bestimmt auch Sorgen. Ich meine, da kannst du ja viel mehr dazu sagen. Aber ich finde es alleine gut zu wissen, dass du zu diesem Platz und zu dieser Zeit auch gute Dinge hast. Dass das so auch Teil der Erinnerung ist. Finde ich voll gut.
Ich meine, das Beste daran ist ja, dass meiner Mutter geholfen wurde. Dass es ihr jetzt besser geht. Also ich habe natürlich auch Erinnerungen, wo ich sie in so einem, ich in so einem dunklen Raum sitzen sehe. Und wo sie halt nicht lächelt, weil sie gerade halt nicht gut geht. Und dann finde ich es viel besser, sie jetzt so zu sehen, wie sie jetzt ist, mit ihrem Frohsinn und so.
Ach, schön.
Ja.
Ich glaube aber, euer Umgang, den ihr in der Familie damit gefunden habt, hat da auch geholfen. Weil ich meine, wir reden jetzt auch immer von der Rolle des Kindes, aber ja auch für die betroffene erwachsene Person ist es ja hilfreich. Ne? Sie hat Kontakt mit dir gehabt, du warst nicht weg. Sie hat auch mit dir schöne Erinnerungen der Zeit. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dann irgendwie vielleicht abends dann wieder weg warst und sie ist auf ihr Zimmer gegangen, wie auch immer das gewesen ist in der Klinik, einfach so dieses, heute war ein schöner Tag, heute war meine Kleine da. Und das hilft ja auch beim Heilen.
Ja, also, das stimmt.
Deswegen immer so diese Bilder, dass man denkt, dass so eine Psychiatrie so ein dunkler, modriger Ort ist und die Fledermäuse beißen ein. Leute, niemand kann heilen. Weder ja. ein gebrochener Finger kann in so einem Setting gut heilen und erst recht keine mentalen Probleme können in sowas ja. heilen, sondern das sollen ja Orte sein, wo Gutes passiert. Ja,
das stimmt. Also ich habe sie jetzt nur in einer Klinik besucht. Sie hat natürlich in ihrer Laufbahn, sage ich jetzt mal, schon die eine oder andere Einrichtung besucht. Aber da war ich auch einfach noch zu jung oder noch nicht geboren auch teilweise. Aber da fand ich es auch immer sehr schön. Es ist auch sehr offen und hell auch gebaut. Und ich glaube, viele stellen sich das wirklich, also weil ich ja auch eben dunkler Raum gesagt habe. Aber das war eher so, weil es Abend war und weil es halt dunkel war und weil halt kein Licht war. Aber also an war. Aber sonst sind diese, also man muss da auch keine Angst vor haben. Man muss da sich nicht hemmen, hinzugehen. Wenn man zum Beispiel jetzt selber Betroffene hat, die man besuchen möchte und man hat Angst, wie es da ist, ob mich das selber runterzieht, diese Atmosphäre da. Und ich muss sagen, tut's nicht. Ja. Also natürlich ist es jetzt nicht so lebhaft vielleicht wie ein Kindergarten, ja. aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sie um einiges älter sind, die Menschen, die da leben, für den Zeitraum eben. Ich würde sagen, wenn ihr irgendwie Betroffene habt, dann besucht ihr auf jeden Fall. Es hilft denen auf jeden Fall weiter, als wenn die da einsam rumhocken. Auch wenn ihnen vor Ort geholfen wird, besuch's immer gut und ein bisschen Ablenkung. Ja,
denke ich auch. Wie war das denn, wenn deine Mom nicht in stationärer Behandlung war? Soll ich nehme an, wahrscheinlich, wenn sie zu Hause war, hat sie auch noch Therapie gemacht oder Medikamente genommen. Habt ihr da genauso offen drüber geredet?
Ja, eigentlich schon. Also ich habe auch teilweise die Sachen von der Apotheke abgeholt. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs war und an der Apotheke vorbeigelaufen bin, dann hat sie mich gefragt, ob ich das mitbringen kann. Also wir haben da total offen drüber geredet. Ich hole auch teilweise immer noch. Ich habe jetzt zum Glück endlich mal meinen Führerschein. Und wenn ich dann irgendwie unterwegs bin, dann fragt sie mich vorher, hier, ey, ist der Abholschein? Hast du kurz Zeit, das abzuholen? Und dann kriege ich das überreicht, die Medikamente. Dann sehe ich, was draufsteht. Natürlich, ich bin kein Arzt, ich weiß jetzt nicht, wofür das alles ist, aber ich kann es mir wahrscheinlich denken. Und also mich stört es jetzt absolut gar nicht.
Okay. Das heißt, ich nehme an, sie hat die Tabletten auch mit zum Beispiel am Tisch beim Essen genommen vor deinen Augen oder hat sie das versucht, heimlich zu machen im Kämmerchen oder so? Nee,
also die liegen dann auch immer in der Küche auf unserer Küchenplatte, weil damit sie die nicht vergisst. Also die stehen tatsächlich offen einfach rum. Also ich könnte die eigentlich selber nehmen, aber ich mache es natürlich nicht. Aber es ist kein Geheimnis auf jeden Fall.
Da auch natürlich der Safety-Hinweis, wenn ihr sehr kleine Kinder in der Familie habt, die einfach denken, oh, ich mag dies, dann macht ihr das bitte nicht. Aber wenn ihr größere Kinder, die das schon verstehen und wissen, ah, das sind die Medikamente von Mama oder Papa, finde ich das auch. Also ich meine, ich kenne das auch in anderen Haushalten oder gerade bei Älteren, bei Großeltern, wenn dann immer so diese kleinen Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag-Päckchen, wo dann die ganzen bunten Tabletten drin sind. Ich glaube, da geht es halt wieder um altersangemessen. Wie gesagt, bei einem 3- oder 4-Jährigen würde ich das auf keinen Fall machen. Aber gerade spätestens dann so Grundschulkinder, gerade Ende Grundschulzeit und jetzt hier der Punkt, ihr kennt eure Kinder am besten. Und wenn ihr sagt, nee, der Kleine weiß das, dann warum?
Solange man einfach drüber redet und aufklärt, was das ist.
Oder auch im Schrank, wenn die da stehen und du machst den Dings ab und die Kleinen fragen, was ist das? Erklärt es euren Kindern. Macht nichts heimlich, weil, wie gesagt, wir sind eh alle neugierig von Hause aus und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die Kleinen dann hier auf die Theke hochklettern und versuchen, sich die lustigen Tabletten im Schrank mal anzugucken.
Ja, vor allem, wenn ich dann auch noch irgendwie das so also wenn es in der Familie total totgeschwiegen wird und ich stelle mir gerade vor, wie ich jetzt in meinem Alter so eine Tablettenpackung finden würde und ich bin ja natürlich auch ein neugieriger Mensch, dann mache ich ein Foto, lade das auf Google hoch und der zeigt mir dann an, was das ist und dann kriege ich natürlich den Schock meines Lebens. Also würde ich es doch viel lieber vorher erfahren, was hier eigentlich gerade abgeht, anstatt das dann irgendwie so hintenrum selber herausfinden zu müssen. Und ich glaube, das hilft auch viel mehr.
Ja, und total, da sind wir ja auch wieder im Punkt, du kannst die Informationen ja dann steuern. Weißt du, wenn du es deinem Kind erklärst oder deinem Jugendlichen oder deinem Partner, ist bitte setzt einfach den Begriff ein. Dann kann ich erklären, hey, guck mal, das ist zum Beispiel ein Antidepressiva, erschrick dich nicht, das ist ein relativ starkes Antidepressiva, aber die anderen haben bei mir einfach nicht geholfen. Das vertrage ich gut und das hilft mir. Das ist eine ganz andere Information, als wenn du Dr. Google dieses Bild zeigst. Dr. Google sagt, sie sterben.
Ja.
Aber wenn du nicht vorgebildet bist und ein Laie bist und es gar nicht böse gemeint, da stehen halt Begriffe drin, die klingen erstmal gruselig.
Ja,
weil da steht dann da irgendwie schwere Depression und alle so, ja, natürlich ist das eine schwere Depression, aber das ist jetzt halt nicht irgendwie, die Person ist kurz davor, irgendwie aus dem Fenster zu springen, sondern das hat halt bestimmte Gründe und vielleicht haben andere Medikamente nicht angesprochen. Und das kann man ja viel besser steuern, wenn man es selber erklärt und nicht Dr. Google die absolute Katastrophe präsentieren lässt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also das glaube ich auch nie gut.
Nee, aber wie gesagt, ich finde halt, wir sind bei dir ja auch in einem Punkt, wo wir sagen, dass das Elternteil, was betroffen ist, ja auch offen und kommunikativ und gerade bei einer Depression. Es gibt natürlich Krankheitsbilder, da ist das schwieriger.
Ja.
Und um jetzt mal so ein paar Zahlen zu droppen, weil das ist ja mein Job hier. So richtig belastbare Zahlen gibt es nicht, aber man geht grundsätzlich irgendwie davon aus, dass 3 bis 5 Millionen Kinder in Deutschland davon betroffen sind, dass eines oder beide der Elternteile irgendeine Form von psychischer Erkrankung haben. Und da muss man ganz klar sagen, die meisten davon wahrscheinlich haben vor allen Dingen eine Suchterkrankung in der Familie. Und das ist natürlich ein bisschen anders gelagert. Vor allen Dingen, wenn die Eltern eventuell noch nicht zu ihrer eigenen Sucht stehen, das heißt versuchen, das zu verstecken oder noch schlimmer konsumieren, relativ offen. Da reden wir jetzt nicht über meine absolute Lieblingsdroge Alkohol, die eh extrem offen konsumiert wird. Deutschland, wir haben da wirklich ein Problem. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt so, gehen wir doch mal in diese ganzen Serien. Ja, stellt euch mal dieses Horrorszenario vor. Ihr habt da so einen kleinen Stöpsel von 4, 5 Jahren und der stolpert durch ein Wohnzimmer, wo Mama sich gerade irgendwie einen Schuss setzt. Ist das gerade übertrieben? Ja. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es wäre sehr wichtig für dieses Kind, irgendwie jemand anders zu haben, der da unterstützt, der hilft und kindgerechte Informationen liefert. Wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass man dem Kind irgendwas über Suchterkrankungen erklären muss, aber wenn es vielleicht eine Oma oder ein Freund der Familie oder Patenonkel, Tante gibt, die sagt, okay, Mama war heute ein bisschen nervös, hast du ja gesehen, ihr hat da so eine Verletzung am Arm, da war eine Spritze drin und die Spritze war schlecht und deswegen geht es der Mama heute nicht gut. Deswegen schläfst du heute bei uns. Ich glaube, das reicht. In gewissen Alterskontexten. Und wie gesagt, wir vergessen, glaube ich, häufig, wie viele Kinder davon betroffen sind.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Dunkelziffer ist auch riesig.
Deswegen, glaube ich, kann man so schlecht Zahlen finden, weil wer geht denn bitte durch die Gegend und fragt einzelne Leute, und sind ihre Eltern da krank?
Ja.
Und da reden wir ja davon, dass sie das wissen.
Mhm. Ne?
Jetzt überleg mal, deine Mom hätte nicht mit dir kommuniziert. Und wie würdest du es beantworten? Würdest du sagen, ja, weil ich sehe, dass was los ist? Oder weiß ich nicht, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob deine Diagnose ist.
Also wird nie drüber geredet. So.
Ja. Genau, du bist immer wieder dabei. Du weißt, irgendwas ist komisch, aber du hast auch wieder keinen Namen dafür. Also wie würdest du bei so einer Frage antworten?
Es ist einfach wie wenn man über einen Geist redet, der nicht existent ist, den man nicht anfassen kann, aber der irgendwie im Raum ist.
Genau, deswegen finde ich es total wichtig. Und ich finde deswegen, du hast ja auch schon gesagt, Moni ist da ja auch, ne? Es braucht das ganze Dorf. Das beschränkt sich nicht nur auf das andere Elternteil und deren neue LebensgefährtInnen. Tante, Oma, Opa, Patenkind, Trainer, TrainerInnen, bei kleinen Kindern auch ErzieherInnen oder Hebammen, selbst so früh. Also theoretisch, da kann das Kind jetzt noch nicht viel machen, aber wir wissen halt, wenn ganz früh so Störungen der Familie passieren, und da reden wir jetzt wirklich von den ersten 3 Jahren, wo so ein Kind noch nicht so richtig aktiv, sage ich mal, Sachen mitkriegt, aber passiv sehr viel aufnimmt, da kann sich halt schon eine Menge manifestieren oder schieflaufen. Mhm. Und postnatale Depressionen, die sind relativ häufig, dieser Baby-Blues. Ja, und auch darüber müssen wir reden. Und da ist halt zum Beispiel gut, wenn es Hebammen gibt, die einfach schon einen Blick drauf haben und dann eben vielleicht Hilfsangebote weitergeben können oder den betroffenen Familien sagen, hey, wie gehen wir damit um? Wie du schon 1000-mal gesagt hast und ich kann es nur bestätigen, wenn man drüber redet, kann man auch was dagegen machen.
Ja, das stimmt.
Hast du denn externe Angebote bekommen? Also bist du irgendwo hingeschickt worden oder hast du coole Flyer in die Hand gedrückt bekommen, wo es hieß, geh da mal hin?
Nee, eigentlich nicht.
Habt ihr alles in der Familie geregelt?
Ja, also ich hatte auch irgendwie nie so den Drang, so aktiv darüber reden zu müssen. Ich muss auch irgendwie sagen, ich kann mich auch nicht so gut an die Zeit erinnern, wie es anders war quasi.
Mhm.
Von daher, ich kannte es ja auch irgendwie von mir zu Hause selber gar nicht anders.
Mhm.
Und ich habe in dem Moment quasi, natürlich, ich habe mich gefragt, ja, meine Mutter ist jetzt nicht da, also warum? Aber dadurch, dass so offen darüber geredet wurde, habe ich auch irgendwie nicht so den Drang gehabt, dass ich irgendwie noch mit jemand Fremden, zum Beispiel mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin darüber reden muss. Von daher brauchte ich selber so Hilfsangebote nicht, aber es gibt natürlich tausende Menschen oder wenn nicht sogar Millionen, die es natürlich gebraucht hätten oder brauchen. Da finde ich es schon wichtig, dass sie sich dann auch an jemanden wenden können.
Find's voll toll. Wir haben ja mit Leonie wirklich so ein positives Beispiel, weil, aber wenn alles wirklich gut funktioniert, kriegt man so eine Zeit auch intern gut geregelt, ohne dass man die braucht, im Sinne von, dass jemand da reinkommen muss, weil jetzt vielleicht die anderen nicht die Kompetenz haben. Und da finde ich es voll toll, dass wir mit dir mal so ein positives Beispiel haben, wo man sagt, ist super gelaufen.
Ja, also natürlich, die Zeit war absolut nicht schön. Also es war nicht die schönste Zeit meines Lebens, aber ich finde, so wie wir es gemacht haben, wurde es gut geregelt. Also wir haben das Beste draus gemacht quasi.
Finde ich echt gut. Und ihr Lieben, weil jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wenn ihr tatsächlich in der Lage sein solltet. Es gibt natürlich externe Anlaufstellen. Und wenn ihr auch in einem gewissen Alter seid, aber davon gehe ich aus, sonst solltet ihr keinen Podcast hören. Ich gehe nicht davon aus, dass wir allzu viele 5-Jährige da haben, die zuhören. Es gibt wirklich eine Menge Angebote. Also wir haben zum Beispiel den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, das BAPK. Das ist, glaube ich, so ein bisschen aus dem Beatboxen entlehnt, aber die haben auch zum Beispiel eine super große Liste von Selbsthilfegruppen, weil manchmal will man jetzt ja vielleicht nicht zum Therapeuten, Therapeutin, aber es wäre irgendwie cool, einfach mit anderen zu sprechen, denen es ähnlich geht. Ne, sind wir wieder beim Austausch. Mhm. Wie viel Normalität ist da drin? Da findet ihr auf jeden Fall was. Es gibt die Deutsche Depressionshilfe, immer ein guter Anlaufpunkt, wenn es um Depressionen geht. Gibt aber auch so Sachen wie Stark im Sturm, Netz und Boden, NACOA, Licht und Schatten, alles toll philosophische Namen. Findet ihr auch, wie gesagt, alles da beim BAP in der Liste. Es ist echt nicht so, dass es da nichts gibt. Und ich finde es immer einen guten Hinweis, weil ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wie gesagt, in deiner Familie scheint es ja zum Glück gut aufgefangen worden zu sein. Aber wenn wir hier oft drüber reden im Podcast, dieses Gefühl, man ist die einzige Person, die es so geht. Und da draußen ist niemand anderes, der es nachvollziehen kann. Und den Zahn möchte ich bitte immer ziehen. Es tut mir irgendwie total leid, aber irgendwie ist auch total gut für euch. Glaubt mir, ihr seid nicht die Ersten, ihr seid nicht die Einzigen. Ihr habt gerade gehört, wie viele Namen ich einfach gedroppt habe und das war nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt Leute, es gibt, ich glaube, allein in Frankfurt habe ich irgendwie 5 oder 6 Selbsthilfegruppen gesehen auf dieser Liste. Klar, auf dem Land, auf dem Dorf sind sicherlich weniger. Mhm. In Brandenburg, die 2 Wölfe, die da wohnen, werden vermutlich ein paar weniger Selbsthilfegruppen haben, aber auch die haben welche und ihr seid nicht allein. Schaut euch da einfach mal um und wie gesagt, ihr könnt das auch selbstständig machen. Wenn ihr das jetzt hört und so das Gefühl habt, hey, in meiner Familie läuft das irgendwie nicht so gut und ich glaube, da ist was im Busch, ihr könnt auch selbstständig euch Hilfe holen. Das ist kein Problem.
Ihr schafft das.
So ist es. Immer unser Wort zum Sonntag.
Ja, was ich auch noch ein wichtiges Thema finde, vielleicht von deiner Seite, gerade weil jetzt du sagst, deine Mom hat Depressionen. Und jetzt ist natürlich so, Depressionen sind erblich bedingt oder können erbliche Komponenten haben, sagen wir es mal so. Hast du denn auch das Gefühl, dass du dadurch für dich was gelernt hast, dass du eventuell irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es mich auch betrifft oder eher sagst, nee, weil ich weiß ja jetzt, wie es gut ausgehen kann. Hast du das so ein bisschen auch für dich selbst schon reflektiert?
Ja, tatsächlich schon. Ich hatte auch schon öfters Phasen, wo ich dachte, ja, mich hat's auch erwischt. Ich war auch schon einmal bei einem Erstgespräch bei einer Therapeutin. Die war total scheiße.
Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
Ja, also die hat mir dann auch irgendwie versucht einzureden, dass ich eigentlich das Problem bin.
Okay, Frau Kollegin, also, was zur Hölle?
Da dachte ich mir dann auch so, also ich muss nicht zu jemand anderem gehen, der mir dann auch noch erzählt, dass ich das Problem bin, weil das mache ich ja nicht schon genug selber. Mhm. Nee, das habe ich natürlich schon oft auch die Angst davor, dass ich vielleicht auch depressiv bin oder Depression habe. Aber ich würde gar nicht mal so sehr sagen Angst, weil ich finde, man sollte keine Angst davor haben, weil ich weiß, wie es laufen kann. Ich weiß, dass es auch gut gehen kann. Ich habe natürlich auch schon unzählige Beispiele gehört, wo es gar nicht gut lief. Mhm. Also jetzt mal abgesehen davon, dass man keinen Therapieplatz findet oder ähnliches. Aber ich würde sagen, ich gehe dem Ganzen einfach offen. Also ich stehe dem offen entgegen. Wenn es kommt, dann kommt's. Man kann es eh nicht aufhalten. Man sollte einfach auf seinen Körper hören, auf sich selber hören und darauf achten, was einem selber gut tut. Das habe ich, glaube ich, auch viel bei meiner Mutter gelernt. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast bei irgendwas oder, also meine Mutter sagt immer, sie hat sehr viel Bauchgefühl und sie hört da drauf sehr gerne und es hat dir schon sehr oft geholfen und da muss ich sagen, das nehme ich so ein Stück weit als Vorbild. Also immer auf dein Bauchgefühl hören, ob sich es gut anfühlt oder nicht. Wenn dich irgendwas sehr unter Druck setzt, dann vielleicht auch einfach darüber reden. Ja, und einfach darauf achten, dass es dir gut geht.
Voll gut. Ihr seht, Leonie spielt mir voll in die Hände. Voll gut, weil genau, also ich glaube, wir haben das auch schon mal in alten Episoden zum Teil gesagt. Ich persönlich bin der Ansicht und auch viele, mit denen ich geredet habe, genau dieses Vorwissen, was du ja hast. Ne? Ihr habt seid offen damit umgegangen und du weißt jetzt, okay, vielleicht trifft es mich auch irgendwann mal. Aber du kennst jetzt auch die Anzeichen. Also, weil wir sagen ja ganz oft, gerade bei Depressionen, viele Leute merken es jahrelang nicht, weil sie gar keine Ahnung haben, wie so eine Depression aussieht, was das sein kann. Und ich sage ja auch immer, es ist mir 1000-mal lieber, man geht eben einmal in Anführungszeichen zu früh zum Erstgespräch und stellt dann fest, ja, okay, ich kriege das irgendwie auch alleine hin oder es ist jetzt doch gar nicht so schlimm. Also, dass man eben 5 Jahre zu spät geht und dann sitzt du da und sagst so, okay, jetzt brennt halt die Hütte. Und dann habe ich vielleicht so eine eher nicht so passende Kollegin an der Backe. Fühle mich noch mehr unter Druck. Ja, weil jetzt war es ja vielleicht eine Situation, wo du sagen konntest, okay, come on, das passt überhaupt nicht, da gehe ich nie wieder hin. Aber wenn die Hütte halt brennt, bist du ja unter Zugdruck. Ja, und dann sagst du vielleicht, ja, okay, ich finde die zwar doof, aber ey, ich muss jetzt was machen. Ja, und ich bin ja immer der Meinung, das kann dann halt auch viel Schaden anrichten, wenn du nicht gut mit jemandem im therapeutischen Setting zurechtkommst.
Vor allem hätte ich jetzt so gemerkt, dass ich Hilfe brauche, aber es wäre noch nicht so akut gewesen und ich wäre zum Beispiel bei ihr zum Erstgespräch gewesen, hätte gemerkt, es passt nicht, dann hätte ich immer noch Zeit gehabt, bevor die Hütte brennt, mir noch jemand anderen zu suchen oder halt eben jemanden zu suchen, der zu mir passt, weil ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste, Therapeuten zu finden, der zu dir passt. Absolut. Nicht du solltest dich dem Therapeuten anpassen, sondern der Therapeut sollte zu dir passen, wie so ein Puzzleteil.
Ja, kann auch hier wieder droppen, das zeigen auch fast alle Studien. Da haben wir schon mal darüber geredet, es gibt verschiedene Therapieschulen. Ich sag mal so, die einen sind evidenzbasierter als die anderen. Aber grundsätzlich zeigen die Studien vor allen Dingen eins, egal welche Schule ein Therapeut, eine Therapeutin angehört, wichtiger ist immer genau das, was du gesagt hast, dieses Verhältnis zwischen dem, der therapiert wird und dem Therapierenden. Ja, das hilft halt einfach. Also da ist dann auch egal, ob ich jetzt irgendwie frage, und wie war ihre Verhältnis zu ihrer Mutter in der Kindheit? Oder ob ich sage, okay, wir versuchen die Gedankenspirale der schlechten Annahmen über uns selbst zu durchbrechen. Wenn ich jemanden habe, dem ich vertraue und der mir einfach Angebote machen kann, kann sagen, guck mal, was hältst du denn davon? Oder kann es vielleicht davon kommen?
Ja.
Das ist eigentlich das, was bei allen Therapieformen am meisten hilft.
Ja.
Deswegen, ja, es ist beschissen, momentan einen Therapieplatz zu finden. Aber ich stimme dir dazu, wenn ihr merkt, ihr sitzt in diesem Erstgespräch oder auch im zweiten oder dritten Termin. Ihr habt mehr Termine zur Auswahl. Also, ne, wenn ihr übernommen werdet zum Beispiel, sind die sogenannten probatorischen Sitzungen, damit wir es einmal gesagt haben. Und ihr merkt einfach, nope, ich kann mit der Person einfach nicht reden. Der Vibe ist nicht da. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich will auch nicht alles offen sagen. Dann geht.
Ja.
Darf übrigens auch der Therapeut die Therapeutin machen. Das wissen viele nicht. Auch die dürfen von ihrer Seite sagen, ich komme mit diesem Klienten, dieser Klientin nicht klar. Und das hilft uns beiden nicht. Ich überweise an eine Kollegin oder einen Kollegen.
Das finde ich auch gut. Also, weil ich finde, das ist auch dann, wenn man selber sich nicht traut, aber die Therapeutin zum Beispiel merkt, oh, es passt gar nicht, dann finde ich eigentlich, ist es ihre Aufgabe, das offen zu kommunizieren und zu sagen, hey, vielleicht geht es ihr nicht, aber vielleicht geht es ihr auch gar nicht so, aber ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht auf einen Nenner oder wir kommen nicht zum gleichen Ziel und dann bringt es auch nichts.
Ich finde es auch ein mega Qualitätsmerkmal von Therapeuten und Therapeutin. Also klingt nicht, was ist denn das für ein Assi-Therapeut oder Therapeutin, das mich wegschickt. Nee, es ist wirklich ein Qualitätsmerkmal. Ja. Im Zweifelsfall sitzt ihr ein Jahr lang zusammen in der Therapie, seht euch alle 14 Tage oder 4 Wochen und ihr seid am Ende genauso weit wie am Anfang. Der Therapeut, die Therapeutin hat Zeit verschwendet, ist frustriert, weil sie ja auch merkt so, ja scheiße, ich habe überhaupt nichts machen können, wir sind überhaupt nicht vorangekommen, bin ich schlecht in dem, was ich tue in meinem Job? Und ihr als betroffene Person sitzt da und sagt, geil, ich habe jetzt ein Jahr meines Lebens verschwendet, mir geht's genauso beschissen wie vor einem Jahr und ich denke jetzt noch, ich habe was in der Therapie falsch gemacht. Toll. Zwei Leute sind frustriert nach einem Jahr und denken, sie sind kacke. So, nee, ihr hättet einfach nach dem zweiten Date sagen können, weißt du was, ich glaube, du bist bestimmt ein netter Mensch, aber so, das funkt echt nicht zwischen uns.
Halt wie im echten Leben. Also wenn du auf ein Date gehst und es passt nicht mit dem Typen, dann triffst du dich doch nicht nochmal mit dem.
Therapeutentinder. So macht es tatsächlich, weil es muss halt passen. Und ich finde, wie gesagt, voll gut, wenn Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen, weil du hast es ja auch ein bisschen gesagt, du hast ja auch Skills von deiner Mom gelernt. Mhm. Ne? So, was kann ich tun, damit es mir gut geht?
Ja.
Voll gut.
Ja.
Ja, man könnte nicht nur kochen lernen oder irgendwie, wie man Rad wechselt von den Eltern, sondern auch, okay, wie kümmere ich mich um mich? Wie streichle ich mein eigenes Köpfchen? Gibt es denn irgendwas, wo du am Rückblicken sagst, das hätte ich mir aber anders gewünscht? So jetzt mit ein bisschen Abstand und Weisheit.
Nee, ich glaube, sie hat es schon ganz gut gemacht.
Schön, finde ich gut.
Bin ich schon stolz auf sie, muss ich schon sagen. Doch, hat sie gut hinbekommen.
Schön, na ihr auch, als Familie.
Ja, das stimmt. Ja.
Wir loben die Freigeistfreundin, die mit ihr Fenster bemalt hat.
Ja, mit der bin ich auch immer noch im Kontakt.
Ach schön.
Ja, ist auch immer noch ein Teil meines Lebens. Das ist auch sehr gut so und es sollte auch für immer so bleiben.
Finde ich
auch
gut.
Wenn sie jetzt zum Beispiel nicht mehr mit meinem Papa zusammen ist, aber von ihr habe ich auch viel gelernt. Das muss man auch sagen.
Da sind wir auch wieder dabei. Familie oder ne, das Dorf kann ja individuell zusammengesetzt sein. Manchmal trifft man eben einfach Menschen und sagt, ne, zwischen uns funkt irgendwie, das passt. Finde ich echt gut. Gibt es irgendwas, was du den anderen noch so mitgeben möchtest, die heute zuhören? So dein Schlagwort, was dir am wichtigsten ist?
Redet. Redet. Okay. Fangt an, mit Leuten zu reden. Ich weiß, ich habe es 1000 Mal gesagt, aber es hilft. Auch wenn ihr vielleicht nicht mit jemandem reden wollt, den ihr kennt, der in eurem Umfeld ist, wo ihr dann Angst habt, oh, das konfrontiert mich jeden Tag wieder, dann sucht euch anonyme Hilfe. Redet mit irgendjemandem, den ihr nicht kennt. Ich will jetzt nicht sagen, quatscht irgendeine fremde Person auf der Straße an und labert den mit eurem Leben zu. Ich glaube, dann hätte die Person auch ein bisschen dran zu knabbern. Aber es gibt genug Hilfe auf jeden Fall. Und ist besser zu reden, als zu schweigen.
Und ja, nimmt da übrigens auch die ganz klassischen Angebote, ne, wie die Nummer gegen Kummer, die Telefonseelsorge, der Krisenchat. Also wirklich, man kann ja manchmal aufs Internet schimpfen, aber gebt das da ein und da gibt's wirklich Nummern und da kann man anrufen, unentgeltlich. Und was soll passieren? Also im schlimmsten Fall, man hat halt 5 Minuten mit jemandem geredet und hat gesagt, ja, jetzt bin ich genauso klug wie vorher, aber ihr habt wenigstens was gemacht. Und ich würde sagen, im Idealfall habt ihr danach wahrscheinlich sogar mehr an der Hand als vorher.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Dann ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.